unseren Körper spüren. Über den Körper unsere Aufmerksamkeit verankern in der Gegenwart, in der Aktualität unserer Erfahrung. Das ist vielleicht so ein bisschen wie vollständiger Ankommen, wo immer wir jetzt sind, wo wir uns befinden, physisch oder in unserem Inneren, in unserem Gemüt. Ein kleiner Vorschlag für diese Meditation, nur wenn ihr möchtet, könnt ihr das ausprobieren. Ich gehe davon aus, dass ihr Menschen kennt, Freunde, Bekannte, vielleicht Verwandte, Familienmitglieder, von denen ihr wisst, dass sie leiden im Moment. Möglicherweise auch wegen der Corona-Situation oder aus anderen Gründen, vielleicht verstärkt durch die Corona-Situation oder dass ihr diese Menschen nicht besuchen könnt, zum Beispiel. Wir können diese Meditation benutzen, um an diese Menschen zu denken, unser Mitgefühl zu aktivieren. Sehr einfache Technik sozusagen, wenn der Technik das richtige Wort ist. Wenn wir einatmen, stellen wir uns vor, dass wir durch unseren ganzen Körper hindurch einatmen in das Herz hinein, die Herzgegend. Am Ende der Einatmung verweilen wir in unserem Herzen. Und wenn wir an das Leiden, die Schwierigkeiten einer Person denken, da benutzen wir diese Einatmung, die Bewegung unserer Aufmerksamkeit durch den Körper zu unserem Herzen hin, um uns vorzustellen, wie dieses Leiden unser Herz berührt, wie es aufnehmen in uns, in unser Herz. Wir lassen uns davon berühren. Und mit der Ausatmung stellen wir uns vor, dass wir Freundlichkeit, Mitgefühl, vielleicht eine heilende Energie, die wir uns auch wie Licht oder Wärme vorstellen können, aus unserem Herzen heraus, durch unseren ganzen Körper ausatmen. Und wir stellen uns vor, dass wir diese Energie zu der Person schicken, an die wir denken. Und so fahren wir fort mit jeder Einatmung, nehmen wir das Leiden auf, nehmen es an, lassen uns davon berühren. Mit der Ausatmung teilen wir heilende, positive, mitfühlende Energie unseres Herzens, atmen diese aus. Wir können an eine andere Person denken, wir können es auch mit uns selbst tun. Dingen, die uns vielleicht auf dem Herzen liegen, an denen wir leiden. Wir können diese einatmen in das Herz und für uns selbst heilende, positive Energie ausatmen aus dem Herzen. Funktioniert auch mit unserem Körper. Zumal wir uns vorstellen, dass wir durch den ganzen Körper einatmen und durch den ganzen Körper wieder ausatmen. Wenn wir Schmerzen haben in unserem Körper, unangenehme Empfindungen, eine Krankheit vielleicht, können wir durch diese schmerzenden vielleicht Teil unseres Körpers hindurch einatmen, diesen Schmerz in das Herz hinein einatmen, ihn annehmen und dann atmen wir heilende Energie aus dem Herzen wieder aus. Durch den ganzen Körper. Und speziell vielleicht in die Bereiche in unserem Körper, die sich nicht so gut anfühlen oder von denen wir wissen, dass sie vielleicht nicht so gesund sind. So eine recht einfache Übung, die wir mit der Atemachtsamkeit verbinden können. Wenn wir unsere Aufmerksamkeit auf den Atem richten, spüren, wie es sich anfühlt einzuatmen, spüren, wie es sich anfühlt auszuatmen, verbinden wir mit dieser Atmung die innere Einstellung der Freundlichkeit, inneren Wärme und des Mitgefühls. Atmen das Leiden ein, atmen Mitgefühl aus. Freundlichkeitsmeditation, Metameditation, ob das wirklich auch irgendwo ankommt, ob das Leute heilen kann, es helfen kann. Natürlich ist es erstmal ist es erstmal von unserer Erfahrung ab etwas, was wir machen, ne? Wo wir einen Effekt vielleicht in uns selber spüren, wenn wir das machen. Es gibt natürlich sehr unterschiedliche Arten, indem man Metta oder Karuna, Mitgefühl, was ich jetzt heute vorgeschlagen habe, praktizieren können. Viele von euch haben sicherlich schon unterschiedliche Formen davon kennengelernt. Es gibt so die traditionellen Formen, Theravada-Buddhismus, wo man so bestimmte Sätze halt im Geist wiederholt und sie dann auf unterschiedliche Menschengruppen anwendet. Es gibt auch, wenn man erst bei sich selber anfängt oder manche Lehrer aus der Einsicht, dass viele westliche Menschen vor allen Dingen das oft am schwersten finden, das für sich selber Freundlichkeit zu empfinden. Das benutzt vielleicht erstmal jemand ein anderes Wesen. Ein Mensch vielleicht, also oft benutze ich das, wenn ich eine Metameditation mache, als Vorschlag, ein Mensch, dem gegenüber wir auf sehr natürliche Weise Dankbarkeit empfinden. Und wenn wir diese Dankbarkeit empfinden, können wir das sehr leicht übersetzen in Freundlichkeit und Wohlwollen und es also erstmal dieser Person gegenüber ausdrücken, wo es uns leicht fällt. Es ist einfach eine Art und Weise, sich mit diesem Gefühl, innerem Gefühl, dieser Einstellung in Verbindung zu setzen, die natürlich uns allen, jedenfalls so in der, wie sagt man, der gewöhnlichen Spannbreite der Art des menschlichen Bewusstseins ist, das ist eine natürliche Kapazität des Herzens. Ne? Also vor einigen von uns fällt es vielleicht leichter. Manche von uns haben es auf natürliche Weise sehr intensiver, vor anderen vielleicht ist es nicht so ausgeprägt, aber ich denke, auf eine andere Art und Weise können wir das alle uns selbst damit in Verbindung setzen. Einfach die natürliche Qualität des Herzens, dass wir zunächst mal Freundlichkeit, Wohlwollen empfinden. Jedenfalls einigen Menschen gegenüber. Und wenn nicht Menschen, dann okay, wenn wir so blockiert sind, vielleicht, dass uns kein Mensch einfällt, der das auf natürliche Art und Weise in uns wachruft, dann können wir auch unser Haustier nehmen oder irgendwas. Es kommt eigentlich nicht drauf an. Eigentlich ist man nur eine Vorstellung, um mit dieser Qualität des Herzens in Berührung zu kommen. Ne? Das ist eigentlich so die erste Idee. Und dann, wenn wir das tun, auf eine oder andere Art und Weise, können wir natürlich damit spielen sozusagen. Wir können es dann kultivieren. Ne? Und es gibt dann halt unterschiedliche Möglichkeiten. Also wie gesagt, traditionell, bei manchen der traditionellen Lehrern werden halt diese Sätze benutzt und man benutzt es erstmal vielleicht Leuten gegenüber, denen wir freundlich gesinnt sind, weil es dann einfacher ist und sich das vielleicht uns verstärkt. Dann traditionell redet man davon, dass als nächstes, dass wir vielleicht eine so neutrale Person in unserem Leben halt benutzen und dann möglicherweise, wenn wir uns kompetent genug fühlen oder innerlich stark genug, ausgeglichen genug, dann vielleicht auch Leuten gegenüber, die wir als schwierig empfinden. Ne? Oder vielleicht unsere geliebten Feinde oder wie auch immer. Ne? Also Leute, mit denen wir vielleicht einen Konflikt haben. Und ursprünglich, wenn man jetzt guckt, in den traditionellen Lehren, also im Pali-Kanon, ist natürlich, ist Metta auch als Werkzeug halt empfohlen, gerade dann, wenn wir normalerweise vielleicht Widerwillen oder sogar Hass empfinden. Ne? Sozusagen, dass anstatt, dass wir einfach unseren Impuls ausagieren, was natürlich oft zu keinem guten Resultat führt, dass stattdessen wir lernen, dass das mehr wie so eine Alarmglocke ist und wir wissen, aha, ne? Geh dem nicht nach, sondern was ist das Gegenmittel, das klassische Gegenmittel halt nach dem Buddha, dem Theravada-Buddhismus. Die buddhistische Tradition ist halt dann diese Freundlichkeit. Problem ist natürlich, dass der konditionierte Geist, also wenn wir nicht geübt haben, ist es natürlich wahrscheinlich das Letzte, was uns einfällt. Natürlich, wenn wir einfach irgendwo aktiviert werden, wir sind wütend auf jemanden oder verärgert, dann wollen wir die nur treten oder so ist. Wir wollen dann nicht freundlich sein. Deshalb ist es eben eine Praxis, die man auch halt sozusagen trocken übt. Ne? So wie man ins Fitnesscenter geht, um seine Fitness zu trainieren oder vielleicht sich Muskeln anzutrainieren. Die lassen wir dann ja auch nicht im Fitnesscenter zurück, sondern wir hoffen, dass wir dadurch kräftiger, gesünder sind. Und wenn wir dann irgendwie einen schweren Einkauf stemmen müssen oder was weiß ich, oder dann steht uns das zur Verfügung. Ne? Also genauso ist die Idee halt mit einer regelmäßigen Metta-Praxis oder Karuna, dass wir das sozusagen als eine positive Gewohnheit uns sozusagen antrainieren oder dass das so einüben. Es ist dann natürlicher, dass wir uns auch im Alltag daran erinnern, wenn es brenzlig wird. Und also es ist nicht ursprünglich hauptsächlich gedacht, um jetzt, dass wir so viel mettern so für unsere Freunde und ausstrahlen, weil das sollte uns jedenfalls nach traditionellem Verständnis eh natürlich kommen. Also das müssen wir nicht praktizieren. Das passiert auf ganz natürliche Art und Weise. Nicht unbedingt immer, aber gerade bei modernen Menschen heutzutage, wir sind dann schon so neurotisch, die meisten so kompliziert, dass selbst uns das oft einfach nicht einfällt oder dass es selbst das eben eine Praxis sein kann, die auch sehr hilfreich sein kann. Also einfach, wenn man es auch immer wieder sich daran erinnert und irgendwann seine Praxis einbezieht, wird es irgendwann eine natürlichere Qualität. Und das merkt man, denke ich, dann auch im Alltag, dass einem diese Qualität leichter fällt, sich auch daran zu erinnern. Ob es bei Freunden ist oder in einfach natürlichen Situationen, das ist, dass man das einfach mehr auslebt, nachdenken und auch, ne? Also die ganzen so positiven Emotionen, genauso wie Dankbarkeit, Freundlichkeit, sind oft Sachen, die wir manchmal einfach vernachlässigen können. Vor allen Dingen, wenn wir einen kritischen Geist haben, ne? Der ist natürlich immer so geeicht, dass er dann in Aktion tritt, wenn wir irgendwas sehen, was uns nicht passt. Und dass wir oft, wenn alles gut ist, das nicht vielleicht auch so genießen, wie wir es genießen könnten, weil wir es einfach als gegeben hinnehmen. Ne? Die Sachen sind eben so, wie sie sein sollen, dann wird es so zum Hintergrund. Ne? Und erst wenn irgendwas nicht stimmt, dann. Aha. Also auch dafür kann der Effekt von Freundlichkeit, von der Praxis natürlich sich einstellen. Aber es ist natürlich vor allen Dingen erstmal für uns als Meditierende. Ne? Es gibt eben Varianten noch. Ich habe es jetzt so vorgeschlagen mit dem Atem. Wir können es mit dem Atem in Verbindung bringen. Manche Leute sind sehr visuell begabt, also man kann auch so visuelle Meditation natürlich machen. Findet man oft mehr, sagen wir, in Mahayana oder tibetischen Traditionen, aber ich kenne auch in unserer Tradition Mönche, Lehrer, die das benutzen. Wenn man da Talent so hat, kann man sich eben auch visuell was vorstellen, wie, also zum Beispiel, ich habe davon gesprochen, von der Freundlichkeit oder Mitgefühl wie eine Energie, ne? Und die kann man ja möglicherweise spüren im Körper. Also wenn wir uns zum Beispiel über den Gedanken an eine Person, der wir sehr dankbar sind, hat uns Verbindung setzen und vielleicht spüren wir etwas im Körper. Es muss nicht sein, ne? Aber vielleicht spüren wir etwas in der Herzgegend, dass sich das Gefühl verändert, dass sich etwas ein bisschen weicher wird oder vielleicht spüren wir Wärme oder Kribbeln oder sowas. Kann man sich auch vorstellen, wie so wie eine Energie, ne? Eine Sensibilisierung ist auch wie Energie im Körper. Und da kann man natürlich damit arbeiten, also entweder visuell, also Vorschläge sind oft, dass man sich das vorstellt wie ein Licht, dem Farbe gibt, ein goldenes Licht oder was immer unsere Lieblingsfarbe ist. Und dass wir bewusst also unsere Vorstellung benutzen, indem wir zum Beispiel das mit dem Atem kombinieren und uns dann vorstellen, wie diese, es muss nicht der Atem sein, aber es bietet sich natürlich an, wie sich diese Energie in unserem Körper ausbreitet. Ne? Wie gesagt, wir können es visuell machen. Vielleicht haben wir ein Körpergefühl wie Wärme. Dann vielleicht breitet sich die ganz von alleine aus oder wir können uns das jedenfalls vorstellen. Was immer für uns funktioniert. Ne? Es kann auch das Gegenteil sein bei manchen, je nachdem, wie wir konditioniert sind und vielleicht auch wie uns das vorgestellt wird, kann manchmal spüren wir vielleicht nichts. Macht auch nichts. Die Erfahrung ist so, wie sie ist. Das ist ja, das ist eben der Grundprinzip in der Freundlichkeit uns selbst gegenüber, dass wir unsere Erfahrung erst so annehmen, wie sie ist. Also auch wenn wir gar nichts spüren, ist das auch okay. Das Entscheidende bei der Freundlichkeit-Meditation ist halt, dass wir wirklich diese Absicht kultivieren. Auch wenn wir etwas spüren, sagen wir im Körper, ist das sehr schön. Da kann man sehr schön damit arbeiten. Das kann auch sehr befriedigend sein. Selbst zum Beispiel auch für die Sammlung arbeiten, also in Samadhi kann daraus entstehen, weil wenn sich die Körperenergie, wenn die sehr subtil wird, schön wird, sich setzt, sich beruhigt. Metameditation ist halt eben auch klassisch, traditionell eine der Methoden, die empfohlen wird, um Samadhi zu entwickeln, um tiefere Meditationszustände zu entwickeln, weil es das Herz beruhigt. Ne? Also die Art und Weise statt, dass wir zum Beispiel immer, wenn unser Geist abgelenkt ist, als Technik benutzen, dass wir immer zum Atem zurückgehen, können wir auch zum Beispiel Metta benutzen, indem wir, egal was in unserem aufkommt, ganz bewusst dem jeweils mit Freundlichkeit entgegentreten und das mit Freundlichkeit annehmen. Ich erinnere an eine Erfahrung, die ich damit hatte, gerade wenn man vielleicht sehr aufgeregt ist oder bestürzt in einer Situation, wo viele Menschen leiden oder ist das einem das beschäftigt und wir machen unsere Meditation, der Geist will sich beruhigen, weil immer wieder wir an andere Leute denken. Anstatt zum Beispiel einfach an einer Technik wie bei einer Anapanasati-Atemmeditation festzuhalten, kann es sehr hilfreich sein, einfach Metta zu praktizieren und den Geist auf diese Art und Weise zu stabilisieren. Deswegen, egal, was im Geist hochkommt, einfach immer wieder auch diese Absicht zu wiederholen, möge es dieser Person gut gehen, möge sie Frieden haben oder was immer wir für Verbalisation machen oder wir benutzen unsere Visualisation, was immer. Das Entscheidende ist, egal was im Geist hochkommt, wir gehen halt immer mit einer einheitlichen Haltung darauf ein. Das ist auch eine Form der Sammlung, ne? Weil unsere Absicht, die wir kultivieren, gesammelt ist auf diese eine Einstellung, Metta zum Beispiel oder Karuna. Es muss nicht der Atem sein oder ein Kerzenlicht, ne? Es kann auch eine innere Absicht sein, auf die wir den Geist sammeln. Wiederum antworte ich jetzt noch nicht deine Frage oder ich nehme sehr langen Anlauf, hat es natürlich vor allen Dingen etwas mit uns zu tun. Wir merken das halt erstmal für uns selber. Und ich denke, das ist erstmal, das ist der unmittelbare Gewinn halt und die Absicht in dieser Praxis, weil das ist das, wo wir ganz offensichtlich am meisten Einfluss drauf nehmen können, die Qualität unseres eigenen Herzens. Und das ist gut, und das kann man eben erst einmal üben mit in Beziehung zu Menschen oder Situationen, wo es uns relativ leicht fällt, dann das Gleiche anzuwenden bei wirklich unangenehmen Dingen, Konflikten und so weiter, ist natürlich, das ist fortgeschrittene Praxis. Also es ist immer wichtig, dass man dann nicht idealistisch ist und sich da sofort hereinstürzt und zu große Erwartungen hat, ne? Weil wir, wenn wir damit praktizieren, merken wir eben halt auch, wir kommen in Berührung mit unseren Grenzen, Möglichkeiten des Herzens. Also wir merken, wo, wenn wir das ausdehnen auf Dinge, die und Menschen vielleicht, die uns unangenehm sind, irgendwann kommen Widerstände, ne? Und das muss man dann auch respektieren. Das gehört auch zur Freundlichkeit uns selbst gegenüber halt dazu. Dann können wir aber anfangen, mit diesen Widerständen zu arbeiten. Genauso wie, ich hatte jetzt erwähnt, zum Beispiel, vielleicht fühlen wir gar nichts. Vielleicht fühlen wir gleich selbst bei der Idee von Freundlichkeitsmeditation einen Widerstand, eine Aversion. Kann auch passieren. Vielleicht, wenn jemand zu dick aufträgt, man übersetzt es auf Deutsch auch oft als liebende Güte, ne? Das hat so dieses Wort liebend mit drin, ne? Das kann manchmal ein bisschen gefährlich sein, weil wir dann gleich so mit Rosen und rosigen Wolken oder was weiß ich, kommt sehr gefärbt daher. Und wenn vielleicht wir das damit in Verbindung bringen, dann kann uns das manchmal vielleicht als unauthentisch vorkommen. Oder sagen, wow, ich soll jetzt meinen Feind lieben, ich will ihm nur in den Hintern treten, ne? Das passt überhaupt nicht. Oder eben ein Lehrer ist vielleicht gerade in dieser Stimmung und bringt das sehr besonders blumig herüber. Und ich sage, oh, ich fühle mich aber gar nicht so. Ne? Ich weiß nicht, ob bei euch das passiert ist. Schon bei mir schon. Je mehr wir einen kritischen Geist haben, je leichter kann auch das passieren. Aber wenn wir wirklich aufmerksam sind, dann sehen wir, aha. Ne? Wenn wir jetzt also hier einen Widerstand haben, wenn wir also wirklich jetzt Freundlichkeit üben wollen, dann müssen wir damit anfangen. Ne? Das ist übrigens etwas, was mir öfter passiert, wenn man sich über dieses Thema auch mit Praktizierenden unterhält, dass dieses Gefühl aufkommt, oh, ich möchte diesen Menschen gegenüber wirklich Freundlichkeit praktizieren oder Mitgefühl, aber ich kann es einfach nicht. Ich schaffe es nicht, weil es kommt sofort wieder der Widerstand oder der Hass auf, was diese Person mir angetan hat. Und dann leide ich noch mehr, weil ich dann nicht nur einen Hass auf die andere Person habe, dann kritisiere ich auch mich noch, weil ich diesen Hass nicht überwinden kann und nicht wirklich diese Freundlichkeit praktizieren kann. Denk dann dran, das Wichtigste ist halt immer die Basis, das Fundament unserer Praxis ist die Aufmerksamkeit. Das ist Achtsamkeit-Meditation. Und ist das Annehmen von unserer Erfahrung, das ist das, was Achtsamkeit tut, das Gewahrsein tut, so wie sie jetzt ist. Wenn ich nicht, weil jemand anders mich verletzt hat, wenn ich dann nicht die Anleitung des Buddha folgen kann, jetzt dann liebende Güte halt aus meinem buddhistischen Erste-Hilfe-Koffer herausnehmen kann, um darauf halt angemessen zu reagieren, sondern nur Wut aufkommt, liegt das wahrscheinlich daran, dass ich erstmal mir selber gegenüber Freundlichkeit und Mitgefühl entwickeln muss. Wenn ich die Situation so empfinde, und das kann objektiv so sein, dass ich derjenige bin, der verletzt ist, dann brauche ich erstmal Mitgefühl. Erst wenn ich mir selber gegenüber Mitgefühl empfinden kann, kann ich dann auch Mitgefühl möglicherweise dem anderen gegenüber empfinden oder Vergebung zum Beispiel und wieder in eine Freundlichkeit. Es ist nicht etwas, was ich erzwingen kann. Das muss sich natürlich ergeben, wenn wir so weit sind, dass dieses Gefühl tatsächlich in unserem Herzen halt zur Verfügung steht, also wieder Freiraum hat. Und deshalb ist es eben auch so wichtig, dass es auch traditionell eben so, dass wir immer zuerst mit uns selber anfangen müssen. Wenn das nicht da ist, nicht funktioniert, dann ist die erste Baustelle immer hier. Vorher kann das nicht wirklich fließen. Oder also unwahrscheinlich jedenfalls. Die eigentliche Frage, die du gestellt hast, kommt das bei anderen Menschen an? Schwer zu sagen, ne? Ich habe davon gehört. Es hat natürlich einen Einfluss auf unsere unmittelbaren Beziehungen. Wenn ich mit meinem Arbeitskollegen, mit dem ich einen Konflikt habe, ein Gespräch habe, um halt die Probleme zu versuchen zu überwinden. Wenn ich mit einem rechthaberischen, ich fühle mich angegriffen, fühle mich im Recht, ich komme mit einem aggressiven, rechthaberischen Geist, dann wird es wahrscheinlich nicht weit gehen, weil normalerweise nimmt natürlich die andere Person als erstes wahr, dass wir im Angriffsmodus sind. Das heißt, dann geht die andere Person automatisch in den Verteidigungsmodus. Das ist wie zwei Hunde, die sich treffen auf der Straße. Wenn der eine knurrt, der knurrt der andere auch. Das heißt natürlich nicht, dass wenn wir jetzt wirklich mit einem authentisch freundlichen Geist in die Situation hineingehen, die wirklich das Beste für alle Beteiligten will, dass das automatisch wirken muss, weil es liegt natürlich auch an der Aufnahmefähigkeit der anderen Person. Aber wir haben eine wesentlich größere Chance. Und da gibt es sicherlich, hoffe ich, dass ihr alle schon diese Erfahrung gemacht habt, dass natürlich, wenn es uns wirklich gelingt und wir wirklich mit einer guten Absicht kommen und die auch irgendwo kommunizieren können, ist es sehr wahrscheinlich, dass die andere Person sich weniger angegriffen fühlt und deshalb auch weniger verteidigt sein wird und es ihr einfacher sein wird, uns zu hören und dann auch angemessen darauf zu antworten. Ich habe das oft in Situationen gehabt, dass wenn ich einen Konflikt gehabt habe, gerade auch mit Freunden, die dann sich irgendwie so verhärtet haben, dass ich denke, selbst wenn ich wirklich, wirklich überzeugt bin, im Grunde bin ich im Recht, dass ich irgendetwas suche in dem Konflikt, womit ich hineinkommen kann, dass ich nicht erst komme mit dem, wo ich Recht habe und was die andere Person doch einsehen muss mit meinen Argumenten, sondern dass ich irgendetwas suche und finde, wofür ich zuerst um Entschuldigung bitten kann. Hilft nicht immer. Aber zum Beispiel, wenn ich einfach darüber nachdenke, ja, ich weiß irgendwie, er hat mich total verstanden, missverstanden, und ist irgendwie gleich aggressiv geworden. Ich weiß, dass er mich missverstanden hat und dass ich im Recht bin und so weiter. Aber ich habe halt auch auf seine Aggressivität reagiert und bin dann auch aggressiv geworden. Okay, dafür kann ich mich entschuldigen. Ja, da komme ich also mal, okay, das tut mir leid, dass ich so reagiert habe und so weiter und so fort. Und ich weiß, das war nicht gut und es hätte anders sein können. Und oft hat es genau die Magie, war da drin die Magie, hat den Trick gemacht, dann kommt dann die Message zurück, ja, okay, das ist schön, da kann ich dir für vergeben. Und dann muss ich mich ja auch entschuldigen, weil, und dann hat man plötzlich wieder zueinander gefunden, kann darüber sprechen. Ist natürlich wichtig, dass man dann nicht wieder gleich in den rechthaberischen Modus zurückkommt, wenn man jetzt die Gelegenheit hat, weil, aha, jetzt ist er da, ist er, und eigentlich habe ich ja wirklich recht gehabt. Wenn man wirklich Versöhnung haben will, dann muss man oft auch einen Preis bezahlen. Aber man muss sich deshalb nicht verkaufen oder kleiner machen, als man ist. Aber wichtiger Tipp, ne? Meistens, wenn es irgendwo zum Konflikt kommt, haben wir sicherlich auch irgendwo Fehler gemacht, selbst wenn wir im Grunde im Recht sind. Und das ist oft ein gutes Hilfsmittel, um überhaupt die Möglichkeit halt zu finden, wieder ins Gespräch zu kommen. Ne? Damit anzufangen. Über andere Personen, ja, da würde ich jetzt anfangen zu sagen, ich bin kein großer Meta-Meister oder so, und ich habe das auch selber jetzt nicht so intensiv praktiziert. Man hört Geschichten, ich kenne Geschichten von Leuten auf unterschiedlicher Ebene, die davon sprechen, dass das sehr wohl auch ankommt oder ankommen kann und sehr, sehr erstaunliche Ergebnisse zeitigen kann. Ob was ankommt oder nicht oder wovon das abhängt, ist für mich mysteriös, wie das Leben, das Universum, der ganze Rest mysteriös ist, was hier überhaupt passiert und wer wir sind. Aber zum Beispiel, das ist etwas, was öfter zitiert wird. Ich kenne nicht die Originalquelle, ich weiß nicht, wie 100% richtig das ist, aber ich habe schon öfter gehört, dass zum Beispiel in Kalifornien und dieser Tage vielleicht nicht mehr nur in Kalifornien, aber da fing das wohl irgendwie an, Krankenversicherungen dir günstigere Franchisen geben, wenn du nachweisen kannst, dass Leute für dich beten, wenn du krank bist. Krankenversicherungen sind Krankenversicherungen, das ist ein hartes Geschäft, ne? Also die machen das nicht ohne Grund. Wenn es also stimmt, und ich habe es in verschiedenen Zusammenhängen gehört und gelesen, hat das damit zu tun, dass tatsächlich also viele auch wissenschaftliche Experimente gemacht worden sind, die natürlich oft auch immer angezweifelt werden, umstritten sind. Es gibt da Metastudien und so weiter, aber die gezeigt haben sollen, dass tatsächlich Leute, die jetzt die im Krankenhaus sind und an etwas leiden, dass die schneller und besser heilen, dass ich, wenn es tatsächlich Leute gibt, die für sie beten, ob das jetzt sogar mal im christlichen Kontext ist, aber das in unserem Kontext wäre das wie Metamediation. Und das machen wir ja auch oft. Also wir haben öfter Anfragen, wenn jemand leidet, auch bei uns im Sangha oder so, dass wir halt gute Energie oder so oder teilen, die Puja Leuten widmen. Es gibt Studien, wissenschaftliche Studien und seriöse Studien, also nicht von irgendwelchen vielleicht zweifelhaften Organisationen, die zu diesen Ergebnissen gekommen sind. Ob das jetzt wie viele und wie weit sich das ausgemacht hat, weiß ich nicht. Aber es oft schien offensichtlich genug zu sein, um tatsächlich selbst Krankenkassen in einigen Gegenden dazu zu bewegen, das anzuerkennen und in ihren Plan mit einzubeziehen. Es ist aber natürlich dann nochmal die Frage, was genau passiert oder warum. Ist das, weil wirklich irgendwie Energie ausgetauscht wird, weil wir auf einer Ebene im Bewusstsein irgendwo alle zusammenhängen? Oder hat es damit zu tun, dass halt diese Leute halt wissen, dass andere Leute für sie da sind und beten und das natürlich etwas mit mir tut, dass ich mich deshalb davon unterstützt fühle? Und das kann ja natürlich auch einen Einfluss haben. Also einfach nur das Bewusstsein oder der Gedanke daran, nicht dass, ohne dass wirklich etwas ausgetauscht wird. Oder liegt es einfach daran, dass halt Leute, die halt andere Leute haben, die für sie beten, eben spirituelle Leute sind und deshalb eine andere Ausrichtung haben, vielleicht positiver sind, mehr Hoffnung haben? Das ist immer das Problem bei solchen Studien natürlich. Ne? Was ist wirklich hier letztendlich der relevante Faktor? Aber irgendwas passiert da. Ne? Und aus, ich meine, das ist jetzt mehr, zum Beispiel ist interessant, dass es an dem einen Ende war, das ist mehr ein statistisches Beispiel, was für mehr oder weniger aller Weltsmenschen gilt. Am anderen Ende des Spektrums gibt es natürlich die Geschichten, zum Beispiel aus unserer Tradition, von thailändischen Waldmönchen oder vielleicht auch Nonnen, aber Meditationsmeistern, die halt wirklich dieses, gerade die Metta und Karuna zu einem Maße entwickelt haben, dass das ja sehr ausdrücklichen Effekt haben soll. Nicht nur auf andere Menschen, sondern, und jetzt könnt ihr mit dem Kopf schütteln, sogar auf Maschinen. Okay, ich behaupte hier nichts, ich gebe das nur weiter. Aber ich weiß es selbst also von Mönchen zum Beispiel, um meine Geschichte zu erzählen, die Mönchen, die ich sehr respektiere aus unserer eigenen Tradition, habe ich gehört von einem thailändischen Mönch. Ich habe den Namen vergessen, ist egal, aber es gibt einen sehr berühmten Mönch in Thailand, der vor allen Dingen für seine Metta-Meditation bekannt und berühmt ist. Und die Geschichte, die ich zum Beispiel gehört habe und manchmal halt wieder erzähle, ist, viele Mönche, so auch gerade so sehen ja Mönche in der Thai-Tradition, manchmal sind es sehr, sehr exzentrische Charaktere. Und eins, was über diesen Mönch bekannt war, ist, dass er immer in seine eine Weste trägt. Und dieser Weste hatte alle möglichen Werkzeuge drin. Ich weiß nicht, ob er aus dem Nordosten kommt oder woher, aber aus unserer Tradition, viele Mönche halt aus dem Nordosten, die sind sehr praktisch veranlagt. Die lieben es zu bauen und mit Maschinen und solche Sachen. Das sind ja sehr, sehr bodenständige Menschen. Und er scheint auch vielleicht so jemand gewesen zu sein. Der hat jedenfalls immer seine Weste voller Schraubenschlüssel und Schraubendrehern und so weiter. Weiß ich nicht, was er damit macht, ob er halt irgendwelche Sachen damit repariert in seinem Kloster, wie auch immer. Aber er reist halt auch damit rum, hat diese richtig schwere Weste. Und der hat also irgendwann auch die USA besucht und unser Kloster, eins unserer Kloster in Kalifornien. Und die haben ihn vom Flughafen abgeholt. Und der kam halt, wie immer halt, in seiner vollen Montur. Und als sie dann ankam, dann haben sie mir auch geholfen, sich auszuziehen. Da hatte diese Weste voller Werkzeuge. Schraubschlüssel, Schraubenzieher, was weiß ich, sonst was irgendwie dabei gehabt. Und sagte, Moment mal, die Weste, wie hast du die angehabt auf dem Flug? Ja, natürlich. San Francisco Airport Security, wie bist du denn durch die Maschinen durchgegangen? Ich dachte, ja, das mache ich immer. Ich baue einfach Meta auf die Maschinen und dann sagen die nichts. Geht einfach durch. Ich habe die Geschichte halt gehört. Ich kann es nicht, ich bin nicht dabei gewesen. Aber wie gesagt, ich habe die nicht von irgendwelchen Leuten gehört. Also ich kenne die Leute, die die Geschichte erzählt haben, und das sind sehr ehrliche Leute. Und er ist, wie gesagt, dafür berühmt. Er ist sogar, ich habe gehört, dieser Mönch, der kommt oft in die USA. Ich weiß gar nicht, ob jetzt noch, ich weiß gar nicht, ob er überhaupt noch lebt. Aber er kam sehr oft in die USA, weil er hat auch ein unbegrenztes Einreisevisum für die USA bekommen. Warum? Weil er ist ein sehr berühmter Mönch, und einer seiner amerikanischen Schüler hat bei der NASA gearbeitet in Houston. Und wie das oft ist bei so groß-hochkomplexen, ist eine andere Geschichte, die ich von ihm gehört habe, die von ihm kursiert, bei hochkomplexen Einrichtungen wie da bei der NASA, die hatten ein Computerproblem, was ihre Experten nicht beheben konnten. Irgendwo war ein Virus im System, es hat wohl nicht die ganze NASA lahmgelegt, aber es hat wahrscheinlich genervt. Und sie konnten damit nicht klarkommen. Und dieser eine Mitarbeiter in der NASA, der Schüler von diesem Lehrer aus Thailand war, hat gesagt: Wow, let's put my master to the test. Und er war eben dafür berühmt, dass er halt, dass sein Meta das Maschinen beeinflusst. Und sie haben ihn scheinbar, so habe ich die Geschichte gehört, tatsächlich halt eingeladen zur NASA, und haben ihn da reingelassen, und er hat sich dahin gesetzt und hat meditiert. Und was immer er gemacht hat, die Computer haben hinterher wieder funktioniert. Und daraufhin soll die NASA ihm also tatsächlich als Dankeschön, er hat das nie erklären können, sie haben es auch nicht verstanden, was da passiert ist, aber die Computer funktionierten wieder, und deshalb hat er durch die NASA ein unbegrenztes Einreisevisum für die Vereinigten Staaten bekommen. Und also, das ist nicht in meiner Gehaltsklasse. Ich habe da keine persönlichen Erfahrungen. Aber solche Geschichten sind natürlich, können für manche von uns hilfreich sein, einfach um zu inspirieren. Wer weiß, ob es funktioniert. Aber selbst wenn es nicht funktioniert, ist es offensichtlich, denke ich, wenn wir es praktizieren, wir merken an uns selber definitiv den Effekt. Meine Mutter ist im Moment sehr krank, und meine Mutter hat auch so ein Naturtalent, das habe ich schon früh erfahren, irgendwie mit Meditation. Ist eigentlich so ein Experte, aber also interessant. Ich habe halt auch bei Gelegenheit, da als meine Mutter krank geworden ist, halt auch in unseren anderen Klöstern, wie es bei uns üblich ist, halt angefragt, ihm gesagt und gesagt: Könnt ihr vielleicht eure Puja halt auch meiner Mutter widmen? Und habe auch ihr gesagt, also dass wir um 7:30 meditieren wir, und wir schicken dir gute Energie. Wir machen Freundlichkeitsmeditation, um dich zu unterstützen. Und meine Mutter, am nächsten Tag ist sie bei mir am Telefon und sagt: Ja, also ich habe meditiert um 7:30, wie ihr auch, und ich weiß nicht, ist das so, passiert das? Also innerhalb von ein paar Minuten ist mein ganzer Körper ganz warm geworden. Und ich sage: Also ich weiß nicht, kommt das wirklich von euch? Weiß ich auch nicht, kommt das von uns? Oder ist das meine Mutter selber, die ein Naturtalent hat und einfach das Gefühl, dass sie weiß, Menschen auf aller Welt meditieren mit ihr mit. Aber es hat offensichtlich einen Effekt. Es hat sie nicht geheilt. Aber sie hat definitiv was gespürt. Also sie hat mir so gesagt, beim ersten Mal, ihr ganzer Körper wurde richtig heiß, dass sie geschwitzt hat. Und ich war also ganz erstaunt. Ob sie das ganz alleine gemacht hat oder ob wir daran beteiligt waren, keine Ahnung. Aber ich nehme es als ein gutes Zeichen, ne? Und meine Mutter macht das auch weiter, also jeden Abend 7:30 mitteleuropäischer Zeit macht sie ihre Heilungsmeditation. Und ich weiß nicht, ob meine Mutter mehr Freundlichkeit, liebende Güte empfängt, als sie gibt, weil sie sagt mir auch immer, sie macht auch immer selber, schickt sie liebende Güte und Dankbarkeit an alle Leute, die ihr helfen. Manchmal habe ich das Gefühl, sie sendet vielleicht viel mehr aus, als sie empfängt. Aber es scheint ihr jedenfalls zu helfen. Also, wenn ihr bei eurer nächsten Meditation an meine Mutter denken wollt, dann könnt ihr sehr gerne ihr auch ein bisschen heilende Energie schicken. Und ich werde ihr das mitteilen. Und ob es hilft oder nicht, sie freut sich auf jeden Fall jedes Mal darüber, wenn ich ihr das sage. Und ihr kriegt dann wahrscheinlich auch was von meiner Mutter zurück. Könnt ihr also auch von profitieren. Habt ihr dazu Kommentare oder weitere Fragen oder andere Themen? Ist auch okay, ganz andere Fragen.
Bitte? Mit der Meditation, zurück. ist viel einfacher für andere Leute, aber manchmal für sich selbst, das ist
Aha.
relativ kompliziert. Hätten
Ja.
Sie Tipps oder
Aha.
Erklärungen?
Ja. Die Frage, ja, was ich schon ein bisschen erwähnt hatte, ne? Also für viele von uns ist es einfacher für andere Menschen, Freundlichkeit zu empfinden als für uns selbst. Stimmt. Also traditionell wird es oft eben so gelehrt, dass wir mit uns selber anfangen. Ne? Das ist die Tradition. Und das findet man auch so im Palikan interessant, die Antwort, den Grund, den der Buddha dafür gegeben hat, dass wir uns mit uns selber anfangen. Ist nicht, dass er zum Beispiel gesagt hat, weil wir es am meisten brauchen oder so, sondern ganz einfach. Der Buddha hat gesagt, also jeder Mensch liebt sich selbst am meisten und deshalb ist es am einfachsten, mit uns selbst anzufangen und dann können wir natürlich auch an die anderen denken. Aha, das ist interessant, ne? Sagen wir, da wissen wir natürlich, also das ist der Buddha vor 2500 Jahren in Indien. Da wurde das als selbstverständlich angesehen. Jetzt gehen wir 2500 Jahre Spuren vor, jetzt nach Mitteleuropa, und es ist nicht so selbstverständlich. Und da ist es dann manchmal wichtig für manche uns, dass wir diese Tradition auch anpassen, weil für viele von uns ist es überhaupt nicht selbstverständlich. Für den Buddha war das völlig selbstverständlich. Und auch noch zum Beispiel, ihr erkennt das vielleicht, habt ihr sicherlich gehört, dieses berühmte Gespräch westlicher Lehrer mit dem Dalai Lama vor 20 Jahren oder so war das inzwischen, wo es deutlich wurde, dass auch bis vor kurzem jedenfalls noch in vielen traditionelleren, auch asiatischen Gesellschaften wie in Tibet das noch als selbstverständlich angesehen wurde. Für den Dalai Lama war das auch selbstverständlich. So macht man das. Ne? Ich weiß, einige von euch haben das vielleicht gesehen, da haben westliche Lehrer ihm halt dieses Problem dargestellt, dass viele Menschen im Westen eben Schwierigkeiten damit haben, dass viele Menschen im Westen sich nicht leiden können. Also, dass sich, they hate themselves, ne? Sich sogar hassen. Und haben auch gefragt, was kann man da machen? Da kann man oft so die ganzen einfachen fundamentalen Praxisen funktionieren irgendwie nicht, weil Menschen so ein negatives Selbstbild haben. Und der Dalai Lama war jetzt mal wirklich verwirrt. Wir haben ja Englisch gesprochen. Er hat es nicht verstanden. Und hat dann länger Zeit mit seinem Übersetzer diskutiert, dass der Übersetzer halt versucht hat, das irgendwie zu erklären, was diese westlichen Lehrer ihm dort versucht haben zu vermitteln. Und dann war der Dalai Lama erst überrascht, ganz erschüttert und hat angefangen zu weinen vor diesen Leuten, weil er da so erschüttert von war. Er sagte, in Tibet gibt es gar kein Wort dafür, Selbsthass. Gibt es im Tibetischen gar kein Wort für, weil das so außerhalb der Kultur war. Da ist also wirklich noch dieses Selbstverständnis. Natürlich, jeder Mensch liebt sich selbst am meisten. Ne? Wenn wir ja noch vielleicht in einer traditionelleren Gesellschaft mit Großfamilie aufgewachsen sind, dann ist das vielleicht noch selbstverständlicher, ne? Aber in der westlichen Kultur, der kritische Geist eben auch sehr gefördert wird, wo wir in einer kleinen Familie, die notwendigerweise überfordert sein muss, aufwachsen, kriegen wir halt früh schon viele kleine Dellen mit und die werden wir auch nicht so leicht wieder los. Das ist es nicht mehr so selbstverständlich, ne? Deshalb fange ich normalerweise, wenn ich denn zum Beispiel angeleitete Meditation mache über Freundlichkeit, nicht an normalerweise mit mir selbst, sondern schlage eher vor, dass wir an jemand anders denken, ne? Bei dem es uns leicht fällt. Weil das Entscheidende ist halt erstmal mit diesem Gefühl selbst in Kontakt zu kommen. Und dann kann ich damit anfangen zu spielen. Also dann mache ich das erstmal da, wo es mir leicht fällt, um das wirklich zu stärken und auch auszukosten. Und dann irgendwann, ne, vielleicht muss ich, nur, wenn ich selbst mein größter Feind bin, dann muss ich ja nur wirklich dann irgendwann mehr am Ende, ne, bei der noch fortgeschrittenen Praxis auch bei mir anfangen. Aber ich denke, es ist auch einfach etwas, was wir immer wieder erinnern müssen und auf allen Ebenen in unsere Praxis einfließen lassen müssen. Es ist halt nicht nur irgendwie formelle Freundlichkeitsmeditation, sondern wenn keine innere Freundlichkeit da ist, dann fehlt etwas ganz Entscheidendes. Ne? Dann kann meines Erachtens unsere Praxis nicht wirklich aufblühen. Unser Herz kann dann nicht wirklich aufblühen. Wir müssen ein inneres Klima der Freundlichkeit versuchen zu entwickeln. In dem Maße, wie wir es können. Wir fangen natürlich mit dem da an, wo wir sind. Aber das Herz letztendlich unterscheidet ja nicht. Also von der Ego-Perspektive unterscheide ich zwischen mir und anderen. Das ist ganz natürlich. Aber wenn ich ins Gewahrsein gehe, als die Grundqualität des Herzens, ist es einfach gewahr. Es ist der Erfahrung gewahr. Innen, außen, das sind ja Wahrnehmungen, die wir dem sozusagen überstülpen oder die wir hineininterpretieren. Für das Gewahrsein ist einfach erstmal die Erfahrung da, so wie sie ist. Ob es meine innere Erfahrung ist, die äußere Erfahrung, es ist alles Erfahrung. Und wichtig ist halt letztendlich, dass wir ein Gefühl der inneren Freundlichkeit haben. Das heißt, dass wir unsere Erfahrung mit einer gewissen Freundlichkeit annehmen können, egal was es ist. Egal, ob jemand anders mich kritisiert oder ob ich mich selber kritisiere. Ja. Wenn ich mich ständig selber kritisiere, klar, dann ist das natürlich schwer, dann ist das sehr blockiert. Aber sich zu erinnern, was das Prinzip ist, ja, dann kann ich sehen, okay, wie kann ich damit anfangen, diesem inneren Kritiker gegenüber Freundlichkeit zu entwickeln? Oft machen wir halt den Fehler, dass wir versuchen, immer schon einen Schritt voraus zu sein. Wir denken, okay, dieser innere Kritiker oder das Fehlen ist, weil ich müsste freundlich sein. Das ist falsch, dass ich jetzt kritisiere. Und eigentlich muss ich freundlich sein. Wir treten auf der Stelle im Sumpf. Und wenn wir im Sumpf auf der Treppe treten, dann sinken wir immer tiefer. Ich reagiere also auf meine eigene Unfreundlichkeit mit Unfreundlichkeit. Es wird noch unfreundlicher. Wie kommen wir da raus? Wenn wir das missverstehen, weil vielleicht oft dann wir mit Widerstand oder mit Aversion gegen die Idee der Freundlichkeit reagieren, weil wir dann kommen mit dem, oh jetzt, wir müssen mal freundlich sein, wo sind die Blumen, wo ist, ich muss irgendwie hier mit Honigkuchen und so hier rein und alles irgendwie schön machen und so weiter. Aber ich bin gefangen im inneren Kritiker, ja, wie reagiere ich dann darauf? Dann will ich doch in die Tore auch noch eintreten oder meinem inneren freundlichen Geist die Tore ins Gesicht werfen. Es ist natürlich subtiler. Und letztendlich sehen wir, dass eigentlich die Quelle, die Basis, das Fundament der Freundlichkeit in dieser Qualität des Gewahrseins selbst liegt. Weil das in uns, was einfach gewahr ist, nicht verurteilt und nicht reagiert. Das ist die Natur des Gewahrseins. Gewahrsein ist eben gewahr. Alles andere ist dem hinzugefügt. Also wenn immer ich wirklich es schaffe, dieses Gewahrsein selber in meiner Erfahrung zu erfahren, das Problem ist ja, wir können es nicht lokalisieren, aber es mir bewusst mache, dann kann ich aus dieser Mühle und aus dieser Verwicklung in meine Konditionierung, ob die positiv oder negativ sind oder was auch immer, heraustreten. Ich habe plötzlich Perspektive. Und da öffnet sich wirklich unmittelbar die Möglichkeit, meine Erfahrung, was immer ihre Qualität ist, mit Freundlichkeit anzunehmen. Und Freundlichkeit ist dann eben nicht mit Blumen und Trompeten und Luftballons oder was weiß ich. Es kann sich wesentlich neutraler anfühlen. Einfach, dass wir nicht zurücktreten. Das kann, wenn uns jemand tritt, dass wir uns zurückhalten, nicht gleich zurücktreten. Das kann ein Akt der Freundlichkeit sein. Jemand anderem und uns selber gegenüber. Aber wir dann sehen, okay, ouch, das tut weh. Ob ich mich selber trete oder jemand sagt, das tut weh. Aber ich bin bereit, das zu fühlen. Was ist es in mir, das das fühlen kann? Das ist dieses Gewahrsein. Und dann kann ich plötzlich merken, oh, da bewegt sich etwas. Und dann merke ich vielleicht auch, das lernen Sie, es muss nicht ich sein. Mein armes, schon geplagtes und überbeanspruchtes Ego, das immer versucht, eine bessere Person zu werden. Doch bitte, bitte endlich liebevoller zu sein. So liebevoll wie meine Nachbarn, die mich schon nerven, weil die immer so liebevoll sind und ich komme da nicht mit. Ja. Oder was auch immer. Ja. Sondern, dass es etwas ist, was wirklich schon gegeben ist in dieser Qualität unseres Herzens. Es ist eine natürliche Qualität unseres Herzens. Dieses Gewahrsein, dass ich gewahr ist, es ist eben kein steriles Bewusstsein, dass die Erfahrung durch irgendwie eine Röhrebetrachtung so, aha, Abhinandu ist schon wieder sauer auf jemanden, es ist aber wieder schlecht. Na, das ist ja auch schon verurteilt, ne? Das Herz hat eben nicht nur die Intelligenz, die sich gewahr ist, die erkennt, sondern es hat eine affektive Qualität. Und wenn es nicht eingeschränkt ist, wenn es nicht eingeengt ist, wenn es in seiner natürlichen Qualität ruht, dann ist es auf natürliche Art und Weise freundlich. Wie es uns manchmal passiert, wenn wir morgens mit dem richtigen Fuß aufstehen und wir sind gut gelaunt, dann begegnen wir unserer Erfahrung mit Freundlichkeit. Oder halt uns sicher fühlen in einer Umgebung, sind vielleicht mit Leuten, die uns dieses Gefühl der Sicherheit inspirieren, dann können wir sehen, wir können ruhen in dieser natürlichen Qualität des Herzens, das sich bewusst ist von dem, wie es jetzt ist und das ein grundsätzliches Gefühl der Freundlichkeit hat. Wenn es nicht da ist, können wir schauen, können wir einen Schritt zurück machen, können wir zurücktreten und sehen, dass das, was dieser Freundlichkeit im Wege steht, können wir das mit einer gewissen Freundlichkeit empfangen. Können wir da anfangen? Müssen wir mal da anfangen, wo wir uns finden. Ne? Und natürlich, das braucht oft eben sehr, sehr viel Geduld und es kann ein langer Prozess sein, aber es kann man üben. Und je mehr wir uns dieser Qualität des Gewahrseins als einer Herzensqualität bewusst werden und uns damit vertraut machen, ich denke, je stärker kann das auch werden und je natürlicher kann das auch werden. Nicht nur, wenn alles gut ist, nicht nur und auch nicht nur außerhalb, sondern auch innerhalb. Auch wenn der innere Kritiker halt, dass wir plötzlich sehen, aha, ach, da bist du wieder. Hallo, da höre ich doch mal zu, was du alles zu sagen hast. Und dann sehen wir schon, wenn wir diese Qualität des Zuhörens haben, dann ist der Kritiker nicht mehr alleine. Ne? Er hat nicht mehr das Ruder in der Hand. Ne? Und dann, aha, plötzlich. Vielleicht ist er dann schon nicht mehr so kritisch, wenn plötzlich endlich mal einer da ist, der ihm zuhört oder ihr zuhört. Ne? Dann können wir anfangen, kreativ zu werden. Ne? Also dann seid kreativ, untersucht. Da kann man dann ausufern in den Ratschlägen. Also gerade zum Beispiel inneren Kritikern oder es ist halt eben oft etwas, wir nehmen halt oft an, wenn wir das nicht mögen, muss es schlecht sein. Aber vielleicht hat zum Beispiel der Kritiker hier sehr gute Absichten. Er will, dass du keinen Fehler machst. Übertreibt das vielleicht noch ein bisschen. Dann ist es wichtig zu wissen, dass wir nicht nur einen inneren Kritiker haben. Das ist sagen, wenn wir jemanden haben, der zuhören kann, dann denkst du, ach, da sind noch mehr Leute in mir. Ich bin nicht so monolithisch. Wir denken immer, das bin ich, weil das alles mit der gleichen Stimme spricht, nämlich mit meiner. Aber das sind natürlich alles unterschiedliche Facetten, ne, von unseres Charakters. Es ist mehr so, wenn wir wirklich reingucken in unsere Psyche, in unser Herz, es ist mehr wie wenn da ein ganzer Bundesrat sitzt, mindestens, oder ein Nationalrat, oder wie das immer bei euch in eurem Land heißt, also ein ganzes Kabinett oder ein Parlament. Ne? Und das ist okay, die haben alle ihr Recht da zu sein, die sind alle aus einem Grund da, die sind nicht ohne Grund, irgendjemand hat die gewählt. Ne? Wahrscheinlich ihr. Selbst schuld. Aber das Entscheidende ist halt, wer ist der Präsident, ne? Oder die Präsidentin? Wer hat das Sagen? Oder wie viel Gewicht haben diese einzelnen Stimmen? Einen inneren Kritiker zu haben, ist sehr gut. Wenn wir gar keinen inneren Kritiker haben, dann sind wir sehr naiv. Und dann sind wir wirklich, wirklich verletzlich. Aber wichtig ist halt, dass wir den inneren Kritiker nicht zum Vorsitzenden oder zur Vorsitzenden wählen. Dann haben wir schlechte Karten. Das kann Gewahrsein für uns tun. Also das Gewahrsein ist halt mehr wie der Raum, in dem das alles stattfindet. Und das Schöne ist halt eben, es ist kein wirklich ganz neutraler Raum. Es ist ein Herzensraum. Das heißt, da ist eine natürliche Güte, eine natürliche Freundlichkeit vorhanden, wenn wir sie nur entdecken. Und diese Freundlichkeit kann es eben erlauben, all diese Stimmen zu Wort kommen zu lassen. Aber solange wir mit diesem Raum verbunden sind, sind wir nicht hypnotisiert von irgendeiner dieser Stimmen. Wir sind nicht, wenn jetzt der Kritiker kommt, dann sind wir wieder platt, weil wir nichts anderes mehr sehen. Sondern wir sehen, ah ja, da ist er ja. Ne? Und dann irgendwann ist die Redezeit auch vorbei, dann kommt das Glöckchen. Und dann schauen wir mal, wer sonst noch hier was zu sagen hat. Ne? Also letztendlich ist es das Gewahrsein. Und was wir mit unserem Herzen, nicht nur mit unserem Geist in Verbindung bringen sollen, sondern mit unserem Herzen. Ne? Dass wir dem vertrauen, unserem Gewahrsein vertrauen. Humor hilft auch. Wenn wir Schwierigkeiten haben mit Freundlichkeit uns gegenüber, dann haben wir möglicherweise auch Schwierigkeiten mit Humor. Aber wir müssen halt schauen, ne, was uns zur Verfügung steht und damit arbeiten und diese Kapazität ausweiten. Wir müssen nicht perfekt sein. Ne? Entscheidend in der Praxis ist die Orientierung und das zu erinnern. Also wenn ich weiß, wenn ich verstanden habe, Freundlichkeit ist gut, okay. Wenn die unfreundlichen Stimmen kommen, okay, die muss ich auch beachten und hören, aber ich weiß, okay, ich will diese anderen Stimmen auch hören, das ist wichtig. Und vielleicht habe ich denen in der Vergangenheit nicht genug zugehört. Dann weiß ich, das muss ich kultivieren, da muss ich dann investieren.